Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, hier kommt Reflexe. Am Mikrofon ist Gabriela Christen. Bei mir zu Gast ist heute der Schriftsteller Klaus Merz. Herzlich willkommen. Klaus Merz, Sie schreiben nicht nur Romane, Prosa und Lyrik, sondern Sie schreiben auch immer wieder über Bilder, und zwar über Gemälde in Museen, aber auch über Pressefotos in Zeitungen. Jetzt ist im Museum Strauhof in Zürich die Ausstellung »Der gestillte Blick« der Schriftsteller Klaus Merz und die Bilder zu sehen, und im Heimann Verlag ist dazu die Publikation »Seestücke«, ein Sammelband Ihrer Texte über Bilder und Aufsätze zu Ihrem Schreiben über Bilder erschienen. Die Auseinandersetzung mit Malerei und Fotografie nimmt in Ihrem Leben und Werk einen großen Platz ein. Sie haben beispielsweise über Hans Josefsson, Martin Ziegelmüller oder Ilse Weber Porträts verfasst und schreiben regelmäßig literarische Texte, die sich mit Werken der Kunst auseinandersetzen. Ist dieses Schreiben über Kunst für Sie als Schriftsteller ein besonderes Schreiben?
Also es ist schon so, dass ob Künstler oder Bilder oder Plastiken, sie müssen mich packen. Und dann, wenn ich gepackt bin davon, dann packe ich es an. Das ist eigentlich bei meiner Wahl eben von Kunstwerken oder eben von Künstlern, Künstlerinnen, die dahinter stehen, das ist die Voraussetzung.
Ein Bild, das sie gepackt hat, ist ein Gemälde des französischen Malers Gustave Courbet, des großen französischen Realisten, der Mitte 19. Jahrhundert eigentlich die Malerei wirklich revolutioniert hat damals. Sie haben da einen Text drüber geschrieben, über sein Gemälde »Die nackte Schlafende im Wald«. Ein Bild, das sich heute im Museum Oskar Reinhardt im Römerholz befindet. Wie das nun klingt, wenn Sie reagieren auf Bilder, die Sie gepackt haben, das hören wir jetzt.
Wogend im Wald. Durchs dichte Blätterdach fällt Licht. Und als wäre Sterntaler soeben noch durch den Tann gegangen, liegt als Zeichen ihrer Demut und Gottesfurcht ein Restchen von Gold und Silber im Wald verstreut. Dieses ungreifbare Münz zählt zum Reichtum eines Spazierganges, der für einmal kein Börsengang ist. Und wir fühlten uns auch schon fast ein wenig wie im Märchen. Läge da nicht dieser große Frauenleib vor uns in der Schonung und täte, als gäbe es gar nichts Selbstverständlicheres, als nackt im Wald herumzuliegen. Im Gegensatz zur Porosität seiner Umgebung ist der Körper von beinahe marmorner Beschaffenheit, zugleich aber auch warm und fleischlich gegenwärtig. Da liegt jedenfalls keine Tote vor uns. Diese schöne Frau schläft bloß, jung und unverwüstlich und nackt. Den Oberkörper von der Bildebene leicht abgewandt, zeichnet die Kontur ihres Körpers eine sinnliche Kurve in die Waldesluft, wogend fast. Und zugleich ist es, als hätte Courbet sein Modell lediglich vom Himmelbett mit dem grünen Vorhang, auf dem er die Schlafende schon einmal in derselben Pose gemalt hat, in den Wald getragen, wo sie nun vor uns liegt und weiterschläft, seit 1866. Natürlich lässt man sich solches ja im Grunde nicht ungern gefallen. Und doch muss sich auch eine mit allen Wassern gewaschene Kunstliebhaberin, jeder redliche Kunstbetrachter und Spaziergänger, das unsägliche Erschrecken, die Verwirrung, das atemlose Memorieren der Notfallnummern und den dringlichen Fluchtwunsch vor solcher Natur erst einmal richtig vorstellen. Regungen, die einem allfälligen Entzücken oder gar Erregung in vergleichbarer Situation mit ziemlicher Sicherheit vorausgingen. Denn, wie wäre uns Unbescholtenen wohl tatsächlich zumute, läge uns diese nackte Frau unverhofft vor den Füßen. Nein, keine Venus, keine Ophelia und keine Psyche, keine herabgestiegene Göttlichkeit, sondern eine ganz und gar leibhaftige Frau. Man erinnert sich in diesem Zusammenhang unwillkürlich an Courbets spöttischen Satz, wonach er, ganz Realist, niemals in seinem Leben je einen Engel gemalt habe, da er ja auch noch nie einen zu Gesicht bekommen habe. Umso besser also bleibt das weiße Tuch, auf das er unsere Frau bettet, bis zur rechten Hüfte emporgezogen. Und vielleicht wäre es spätestens jetzt wieder einmal an der Zeit, ein Lob auf die gute alte Kunst anzustimmen, die einen so vieles erleben, erleiden und erproben lässt auf so wenig Raum.
Klaus Merz, was mich sehr fasziniert hat an diesem Text, das ist dieses kunstvolle Verflechten, das Sie machen zwischen Alltagsblick und dem Blick, mit dem wir Kunst betrachten. Also ob wir eine nackte Schlafende im Wald antreffen oder ob wir sie auf einem Gemälde sehen, auf diesem Gemälde von Courbet. Was unterscheidet diese Blicke denn für Sie, wenn Sie blicken?
Eigentlich ist es immer das Packen, das Gepacktwerden von einem Bild hat schon immer damit zu tun, dass es dann auch rasch umschlägt, wie schaut das Bild zurück sozusagen oder was sieht das Bild, wenn es gemalt wird oder als es gemalt worden ist und was für eine Latenz ist auch hinter dem Bild, also hinter der planen Oberfläche sozusagen. Und dann reizt es mich natürlich immer ziemlich schnell, wenn ich dann einsteige, das auch sozusagen von der Wand herunterzuholen, also auf unseren Boden. Das geht auch mit sakralen Bildern so, ob das eine Madonna ist, oder denke ich plötzlich, wer stand da hinter der Madonna für Belline parat? Oder welcher Sattler hat den Josef gegeben oder so? Also mein Blick muss eigentlich die Dinge auch wieder verlebendigen.
Wo packen Sie denn die Bilder? Ist das in Büchern oder sind Sie ein ganz fleißiger Museumsgänger, der so den großen Museen der Welt nachreist?
Also ich bin schon, wenn ich reise, dann schon auch durch die Museen, ja. Und da gibt es, ja, in Wien zum Beispiel zwei, drei Bilder, die ich halt immer wieder besuche, wie nahe Verwandte. Zum Beispiel Hieronymus Boschs Knabe mit Windrädchen, ein kleines, fast unscheinbares Bildchen, das ich vor 30 Jahren entdeckt habe und dem erweise ich die Referenz.
Wie haben Sie Bild zum Beispiel damals entdeckt?
Also ich war eigentlich auf Bräuchelspuren und gehe so in eine Nebenkeue nachher und das Bild trifft auf mich sozusagen. Ist ganz nebensächlich steht das da und das hat mich wahnsinnig berührt. Natürlich aus einem privaten Kontext auch, weil meine Kinder etwa so in diesem Alter waren, als dieses Kind mit Windrädchen auf mich zukam. Aber es hat die Faszination nie mehr verloren bis heute. Also jedes Mal stellt es ein bisschen die Härchen auf an den Unterarmen, wenn ich das Bild sehe.
Wie geht es dann weiter für Sie? Beginnen Sie zum Beispiel schon im Museum zu schreiben oder schreiben Sie mit einer Reproduktion des Bildes vor sich oder ist es dann ein ganz anderer Akt, irgendwie ja, ohne das Bild vor sich zu haben, wie dann der Schreibprozess für Sie in Gang kommt?
Also meistens ist es schon so, ich mache mir vielleicht erste Notizen im Museum, aber ich brauche es ja vielleicht erst 10 Jahre später, also finde dann die Notizen nicht mehr, aber ich schreibe schon häufig was auf dazu, um es für mich halt im Gedächtnis zu behalten, nicht? Aber dann zu Hause ist es schon, dass ich aus Katalogen, aus Büchern oder häufig Reproduktion. Ich habe eine riesige Postkarten- oder eben Ansichtskartensammlung.
Sie haben ja nun jetzt nicht nur über Gemälde geschrieben, sondern Sie schreiben auch über Fotografie. Macht es für Sie einen großen Unterschied, ob Sie jetzt über ein Gemälde aus einem Museum oder über eine Fotografie, die Sie vielleicht ganz zufällig in einer Tageszeitung antreffen, schreiben?
Es ist eigentlich schon ein ähnlicher Herangang, wobei ich merke, dass bei den Fotografien sitzt mir sozusagen der Tag oder der Alltag noch etwas mehr im Nacken als bei den Gemälden. Also da stellen sich schneller Verbindungen ein und das ist ja etwas Wichtiges, dass für mich ist das wichtig, dass sich Wirklichkeiten miteinander vernetzen, dass ich Bezüge sehe und ich hüte mich sehr, einfach mich selber hinein zu projizieren. Das mag ich nicht, dass man sich da sofort des Bildes bemächtigt, sondern dass das Bild sich einem eben bemächtigt. Das finde ich eine ganz, ganz für mich für mein Vorgehen etwas ganz Wichtiges. Und eben, da bin ich dann schon näher am Alltag dran, versuche aber doch, den etwas größeren Schnauf beizubehalten. Es ist mir jetzt bei den Fotografien, die älteste ist 20 Jahre her, da habe ich Mönche porträtiert, die vor einer Wand von Polizisten mit Schildern und Helmen und so weiter stehen. Und 20 Jahre, nachdem ich das gemacht habe, stellt sich heraus, dass in Burma wieder genau dieselben Bilder zu schießen sind eigentlich. Und also das ist verrückt, wie sich das über den Tag jetzt hinaus eben auch gehalten hat. Und natürlich habe ich beim Bearbeiten der Texte manchmal vom alltäglichen Bezug etwas zurückgenommen. Und das hat sich sehr bewährt. Aber ich habe gemerkt, ich muss nicht viel wegnehmen. Ich schaue die Bilder schon auch als Bilder an sich an, nicht einfach als Illustration der Wirklichkeit.
Ja, Sie gehen ja meistens sehr genau von Bildern aus, zum Teil auch wirklich von Details in Bildern. Wir haben auch hier einen Text ausgewählt, der zeigen soll, wie Sie über Fotografie schreiben. Dieser Text steht neben einem Bild, das den leeren Sattel eines Pferdes zeigt, das von einem Soldaten geführt wird. Man sieht sie von hinten, an diesem Sattel hängt ein Säbel. Und das ist eigentlich so der Eyecatcher dieses Bildes. Ein leerer Stiefel steckt im Steigbügel, und zwar verkehrt herum. Klaus Merz, Ihr Text heißt Reiterlos.
Reiterlos. Da will ein Pferd in die Schlacht. Die Flanken leuchten. Ordonnanz und Säbel wären auch parat. Aber der Reiter fehlt. Nur ein Stiefel erinnert an den fehlenden Mann. Sein Schuhwerk steckt im Steigbügel verkehrt herum. Hat den Kavalleristen schon eine Kanonenkugel aus den hohen Schäften gerissen? Oder hat er gar selber in letzter Minute kehrt gemacht und will heim? Ist sein verlassener Stiefelschuh den Schuhen vergleichbar, die wir nach dem Sechstagekrieg auf der Halbinsel Sinai liegen sahen oder später im irakischen Wüstensand? Nein, hier geht es geordneter zu und her, geputzt und gestrählt. Auch glänzt das Sattelzeug allzu sehr für eine staubige Flucht. Hier wird viel mehr auf Tradition gemacht. Das reiterlose Pferd mit dem seitenverkehrten Stiefel und dem Phantom des reitenden Mannes, der den Blick auf den Landstrich richtet, den er hinter sich lässt, zieht in einem Trauerzug mit. So will es der Brauch in der US Army Cavalry seit dem 19. Jahrhundert. Und die verdrehten Reiterstiefel gehören diesmal zum verstorbenen amerikanischen Ex-Präsidenten Ronald Reagan. Zu hoffen bleibt, dass der amtierende amerikanische Kriegspräsident sich dieses Bild gut einprägt und merkt, letztlich kehrt man mit verdrehten Stiefeln zurück, aus jeder Schlacht.
Klaus Merz, es gibt einen ganz berühmten Text von Roland Barthes, dem französischen Literaturkritiker und Essayisten, über die Fotografie. Und da schreibt er über das Punktum, das ihn in Fotografien immer packt. Das sind so ganz spezielle Details, meistens irgendwie Kleinigkeiten, die ihn dann faszinieren, so an einem Bild. Und ich habe das Gefühl, bei Ihnen funktioniert das in Ihrem Umgang mit den Fotografien ganz ähnlich. Mhm.
Ja, es ist schon, es gibt dann so einen Schneeballeffekt. Dieser Punkt oder dieses Detail zieht dann anderes nach. Und manchmal zieht es auch nichts nach und dann muss man es bleiben lassen. Aber wenn da etwas in Bewegung kommt, dann, ja, dann ist es für mich gut. Ja.
Sie gehen aber von diesen Details in den einzelnen Bildern aus und haben nicht, wie zum Beispiel in diesem Text, den wir jetzt gehört haben, eigentlich schon diesen ganz großen weltgeschichtlichen, auch politischen Kontext vor Augen. Oder sehen Sie das sofort in den Bildern?
Nein. Also vielleicht latent, aber ich stoße dann schreibend darauf. Und das ist ja auch das Abenteuerliche am Schreiben überhaupt, dass man auf Abwege gerät, die eigentlich dann die Hauptwege sind. Und natürlich, ich habe schon gesagt, die Zeitungsbilder oder die Pressefotos, die haben natürlich etwas mehr Druck, aktuell politischen Druck zum Beispiel. Aber mir ist es wichtig, dass man es dann eben, dass man diesen Druck etwas, sagen wir, verbreitern kann oder weiten kann, dass es eben nicht nur jetzt, ja, nicht nur für George Bush, das ist nicht nur auf George Bush gemünzt, auch wir kehren aus unseren Schlachten mit verkehrten Stiefeln zurück.
Klaus Merz, wir haben jetzt zwei Beispiele gehört, Texte über einen Text über ein Gemälde, einen Text über eine Fotografie. Wir haben uns so Ihren Beschäftigungen mit Bildern genähert. Sie haben in Ihrem Buch aber auch einen Aufsatz geschrieben über Ihr Verhältnis zu Bildern im Allgemeinen, zu dem, darüber haben wir bisher auch noch gar nicht gesprochen, was dieser sehr schöne Titel, der gestillte Blick, vielleicht meinen könnte. Und Sie haben diesen Aufsatz an den Anfang dieser Publikation gestellt. Würden Sie uns vielleicht diesen Anfang jetzt vorlesen?
Gerne. Okay. Der gestillte Blick. Ein Baum, sagte die Mutter. Das Haus, sagte Vater. Die Sonne, antworteten beide, als wir mit unseren kleinen Fingern zum Himmel zeigten. Wir betraten das Erfahrungslager der Menschen, staunend. Die Pflanzen, Tiere, Dinge, die ganze weitläufige und beängstigende Fremdheit, von der wir uns auf Erden umgeben sahen, bekam allmählich Namen. Durch diese Bezeichnungen wurde uns die Welt immer wieder ein Stückchen greifbarer, vertrauter auch und noch auf andere Art erfahrbar als nur mit den bloßen Händen. Die Welt schien uns sagbar, die Sprache stillte unseren Blick für eine Weile. Und diese sagbare Welt stand in klarem Gegensatz zu einer unsäglichen, einer wortlosen, sich verweigernden, feindlichen Welt. Sie setzte entschieden und in alle möglichen Himmelsrichtungen auf den Dialog. Doch im Lauf der Zeit, als schon einiges überdacht, geredet und auch missverstanden war, stellte sich dann, sozusagen durchs Hintertürchen, erneut eine eigenartige Sehnsucht nach noch unbesprochenen, ja, eigentlich übersprachlichen Lebenszugängen und Bildern wieder ein. Vom Wesen der Dinge, fiel mir auf, offenbaren uns die Bilder ja häufig mehr als ihr reales Vorbild. Selbst da noch, wo sich die Bildnerei alleiniges Thema und Gegenstand zu sein scheint. Kunst, wenn sie etwas taugt, stellt stets neue Verbindungen her. Sie vernetzt Wirklichkeiten miteinander, lotet in die drohende Leere hinab. Der unwiderlegbaren Evidenz von Träumen nicht unähnlich, die mich oft in ihren Band zieht und wieder ans Leben anzuschließen pflegt, wenn ich den roten Faden schon fast verloren gegeben habe.
Hier in diesem Text, so scheint es mir, kondensiert sich so Ihre Philosophie des Bildes. Und ich glaube, es gibt so etwas wie einen Kernsatz, den Sie gerade vorgelesen haben. Der heißt, vom Wesen der Dinge offenbaren uns die Bilder häufig mehr als ihr reales Vorbild. Also Sie glauben, dass Bilder uns mehr über die Welt sagen können als die Dinge selber. Wie kommt das?
Ich habe eigentlich früh gemerkt, dass ich, also via Literatur, via Malerei, Fotografie, dass ich besser sehen und hören gelernt habe. Also dadurch, dass halt das schon einmal durch einen Menschen hindurchgegangen ist, der Blick zum Fenster hinaus, bei Matisse zum Beispiel, hat mir nachher, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich sozusagen durch Matisse hindurch wieder aus dem Fenster geschaut. Und ähnlich ist es mit der Literatur und der Musik eigentlich auch. Also in diesem Sinn ist das, auch der Text zu verstehen, hinten auf dem Buch, nur die Bilder verlieren ihr Gedächtnis nicht. Also sie, natürlich sind sie auch haltbarer als wir, obwohl sie aus manchmal sehr zerstörbarem Material sind, aber sogar Papier und so, wir wissen, es ist weniger zerstörbar als wir Menschen.
Ich finde auch diesen Satz sehr erstaunlich, dass Sie sagen, nur Bilder verlieren ihr Gedächtnis nicht. Könnte ja sein, dass Sie als Schriftsteller eher denken würden, die Sprache würde Ihr Gedächtnis eigentlich nicht verlieren. Ist doch die Sprache eigentlich so par excellence das Medium, das die Erinnerung natürlich tradiert und auch in sehr expliziter Form tradiert. Und Sie aber sagen, die Sprache stillt den Blick nur für eine Weile. Nachher muss man einen Weg zurückfinden zu den Bildern.
Ja. Ja, das geht natürlich, also jetzt ganz, ganz banal oder historisch gesehen, Lascaux, die Höhlenbilder von Lascaux sind früher als sprachliche Dokumente, die uns zugänglich sind. Und da wird ja auch ganz deutlich, da erkennt sich der Mensch in diesem Vis-à-vis der Bilder und er setzt sie auf die Wände, um dieses Gedächtnis zu bewahren. Oder? Wenn er weiterzieht.
Hat das auch etwas Melancholisches an sich, wenn Sie den Bildern so quasi diese Kraft jetzt geben, wieder wirklich zu den realen Dingen vorzustoßen, also in einem Zeitalter, in dem wir uns befinden, wo man natürlich immer mehr von der ganzen Entmaterialisierung der Welt, der Artifizialisierung, all dessen, womit wir täglich zu tun haben, die Rede ist?
Für mich sind es halt auch so ruhende Momente in diesem ganzen Kehraus, der so stattfindet, oder in der ganzen Eventitis, ja, der wir uns auch kulturell schon unterworfen haben, im Grunde genommen. Dazu kommt ja auch, dass mir der Humor nicht ganz fremd ist. Das ist auch ein Zugang immer wieder bei meinem Zugriff. Und mit dem Humor.
Das ist jetzt vielleicht bei unseren Beispielen ein bisschen zu kurz gekommen.
Ein bisschen untergegangen, genau. Und mit dem Humor paart sich ja auch eigentlich die Nachsicht. Also das Hinterherschauen und natürlich auch das Nachsichtigsein auf das, was jetzt da eingefangen worden ist. Ich glaube, die zwei Sachen gehören zusammen. Dann natürlich auch eine gewisse Gelassenheit im Blick auf diese Bilder. Und im Blick auf das, was uns täglich vor Augen geführt wird.
Über etwas haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das ist, dass dieser Blick, der ja wirklich, also Sie haben jetzt zitiert, das Gedächtnis der Bilder eigentlich aufruft, der so in großen philosophischen Kontexten steht, dass das auch immer ein ganz persönlicher Blick von Ihnen ist. Also auch wenn man sich die Auswahl der Maler zum Beispiel anschaut, über die Sie schreiben, dann ist das eine ganz persönliche Auswahl. Das reicht ja von Böcklin zu Bellini, um bei den Bs anzufangen, bis zu Toulouse-Lautrec. Und dann bist du ihren Zeitgenossen.
Ich bin ja nicht Kunsthistoriker. Ich bin ja ein Dilettierender, ein Liebhaber der Kunst, auch der Fotografie. Und da habe ich auch ein Privileg, nämlich dass ich wählen kann. Und eben, dass ich da etwas aufgreifen kann, das mich ergreift. Und ähnlich ist es ja mit der Malerei, die in der Ausstellung zu sehen ist. Die ist ja nicht dieselbe, die hier in den Büchern ist, sondern da geht es ja dann um die Zusammenarbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern. Und ich habe, ja, man merkt es ja erst im Nachhinein manchmal, oder wenn es dann so zusammengetragen wird, da habe ich natürlich, sind es immer auch vor allem klimatische Zugänge.
Wenn wir jetzt noch über die Ausstellung sprechen, die im Museum Strauhof in Zürich zu sehen ist, die ja auch den Titel Der gestillte Blick zeigt und eben ihr Verhältnis zu Bildern thematisiert, aber vielleicht mehr im Dialog, nämlich vielleicht in der Umkehrung dessen, was wir jetzt gehört haben, was Sie uns vorgelesen haben, dass zum Beispiel da Literatur eigentlich wieder in Bilder umgesetzt wird, in Installationen, in räumliche Bilder, oder dass da die Arbeiten von Heinz Ecker zu sehen sind, mit dem Sie ja schon sehr lange zusammenarbeiten, der Titelbilder und zum Teil auch Bilder für Ihre Bücher entworfen hat. Da ist die Rede davon, gerade bezüglich dieser Zusammenarbeit, dass da eigentlich Bilder Ihre Texte wieder paraphrasieren. Wann passen Ihnen solche Bilder? Wann haben Sie das Gefühl, dass Bilder eigentlich wieder so umgesetzt werden können, dass sie Ihre Texte, ich weiß nicht, spiegeln oder vielleicht auch noch etwas anderes zu diesen Texten beitragen?
Ja, also zur Zusammenarbeit vor 25 Jahren hat es geführt, dass wir gemerkt haben, dass eben ähnliche Klimata herrschen in seiner Malerei, in meinen Büchern, in meinen Texten. Heinz Ecker reagiert auf meine Texte, auf meine Bücher. Dann schauen wir es zusammen an. Und ich lasse aber auch, wir wählen dann meistens auch wirklich zusammen aus. Auch der Verleger hat natürlich ein Wörtchen noch mitzureden, aber der ist sehr großzügig immer gewesen, seit Anbeginn bis heute. Und sehr offen für unsere Zusammenarbeit, sonst wäre das nicht möglich geworden, 12 oder 15 Bücher zusammen zu machen im Laufe der Zeit. Aber ich überlasse dann auch von einem gewissen Moment dann gerade für die Intarsien in Anführungszeichen, also Radierungen oder Zeichnungen im Buch drin, überlasse ich dann irgendwann auch die Oberhoheit dem Maler selber. Und er wählt dort letztlich aus. Den Umschlag, den wählen wir sicher zusammen aus. Weil ich dem vertraue, dass er da richtig schwingt.
Aber gibt es so eine Qualität, wo Sie sagen, ja, da verstehe ich mich durch Bilder?
Ja, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht. es sind, wir sagen dem ja Paraphrasen, also eigentlich bildnerische Zusätze. Es kommt zu bildnerischen Zusätzen zu meiner Prosa oder zu meinen Gedichten. Dann.
Ja. Sie haben auch Überraschungen erlebt, als Sie jetzt diese Gemälde wiedergesehen haben im Museum Strauhof. Gibt es jetzt in dieser Ausstellung für Sie so etwas wie ein Lieblingsbild?
Ja, das kann ich nicht so sagen. Also, nein, ich habe viele, viele Lieblingsbilder und natürlich auch viele, die ich nicht liebe, nicht in der Ausstellung. Aber ich könnte jetzt da keinen Schwerpunkt einfach setzen. Viele Arbeiten hängen auch mit Zeiten zusammen oder mit Arbeitsverhältnissen zusammen. Und ich schätze sehr, dass Peter Erismann das so gut umgesetzt hat, so entsprechend umgesetzt hat in seiner Ausstellung.
Und wenn Sie jetzt diese ganze Bilderwelt von sich vor sich gesehen haben, was hat Sie da am meisten überrascht?
Sehen Sie, das ist jetzt eine schwierige Frage, eine überraschende, ein bisschen überrumpelnde Frage. Im Grunde genommen bewege ich mich, wenn ich durch diese Ausstellung gehe, bewege ich mich ein bisschen wie daheim durch die Räume, in denen jetzt noch meine Frau und ich zu Hause sind. Also es atmet ganz eine ganz ähnliche Luft und doch ist es etwas anderes. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Klaus Mertz, vielen Dank für dieses Gespräch.